Kennen Sie die Kopfstandmethode? Was braucht es, damit ein Prozess so richtig scheitert? Und wie kommen wir aus der Nummer geschickt wieder raus? Lassen Sie uns heute über Kommunikation in Prozessen sprechen und darüber, wo und warum sie nicht funktioniert.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Mensch, du hast recht. Vier Worte, einfach gesagt. Aber wie oft kommen sie uns ehrlich über die Lippen? Damit lege ich den Finger schon direkt in die Wunde. Um Projekte und Prozesse zum Scheitern zu bringen, braucht es keinen bösen Willen. Häufig reicht schon ein Missverständnis. Kommunikation hat hier eine Schlüsselrolle. Missverstehen wir uns richtig? Darüber spreche ich heute mit Dr. Michelle Möhring. Herzlich willkommen, Frau Möhring.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Jetzt bin ich gespannt, Frau Möhring, wie stellen Sie sich den anderen Menschen vor?
Naja, in erster Linie bin ich Rehabilitationswissenschaftlerin, aber schon seit vielen, vielen Jahren am Fachgebiet für qualitative Forschungsmethoden und strategische Kommunikation für Gesundheit, Inklusion und Teilhabe. Etwas sperrig, aber was natürlich drinsteckt, ist dieses Thema strategische Kommunikation. Und deswegen beschäftige ich mich seit vielen Jahren eben damit, wie man Teilhabe und Inklusion durch Kommunikation fördern kann, aber eben auch, welche Barrierekommunikation eben auch darstellen kann und wie zum Beispiel Kommunikation Stigmatisierung fördert, nicht intendierte Effekte hervorruft und so weiter.
Dann sind wir ja schon gleich beim Thema. Aber bevor wir noch ins Thema einsteigen, habe ich noch die Frage, die ich allen stelle. Sie haben zur Kommunikation in der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geforscht. Sie forschen dazu, Sie haben es gerade schon dargestellt. Was bedeutet für Sie Menschlichkeit in diesem Feld?
Also Menschlichkeit ist natürlich in dem Feld an sich total zentral und für mich ganz persönlich bedeutet Menschlichkeit die Menschen, um die es geht, die Menschen mit Behinderung, mit chronischen Erkrankungen eben nicht auf ihre Defizite, auf bestimmte Merkmale zu reduzieren, sondern eben als Menschen im Ganzen zu betrachten und zu fördern. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich da aber auch Ehrlichkeit, also dass wir trotzdem natürlich in diesen Kontexten, in denen wir uns bewegen, ehrlich darüber sprechen, was geht nicht, ehrlich und transparent darüber kommunizieren.
Sie gehen ja immer wieder auf Ihr Lieblingsthema zurück, auf die Kommunikation. Um dieses Thema soll es ja auch heute gehen. Deswegen haben wir Sie eingeladen. Ich persönlich finde das hochinteressant, diesen ganzen Prozess mal aus der Perspektive zu betrachten. Das haben wir bislang recht selten getan. Sie haben sich in diesem Projekt ja mit der Kommunikation in Eingliederungs- oder Wiedereingliederungsprozessen beschäftigt. Es geht immer um Menschen mit Behinderung und wie mit ihnen kommuniziert wird. Aber ganz kurz, was genau haben Sie da eigentlich gemacht? Erklären Sie es dem Publikum mal kurz.
Genau, also jetzt in einem ersten Schritt, um sich diesem Thema Kommunikation mal zu nähern, also wir plädieren immer, da muss ich ein bisschen vorweggreifen dafür, dass Kommunikation evidenzbasiert erfolgen sollte. Also ganz häufig kommunizieren wir aus dem Bauch heraus, wir machen das, was wir intendieren, was wir gut halten, was wir beabsichtigen oder denken zu beabsichtigen, wissen aber noch relativ wenig darüber, was eigentlich die Forschung dazu sagt. Also was sind Prinzipien, die ich beachten muss? Wie sollte ich mit wem kommunizieren? Und um uns diesem Thema gerade jetzt im Kontext der Wiedereingliederung so ein bisschen zu nähern, haben wir eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und haben uns angeschaut, was gibt es eigentlich für Studien, die sich mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzen, gerade so im Bereich Human Resource Management, Personalentscheidung, Personalentwicklung. Und was wissen wir eigentlich über diese kommunikativen Prozesse, die da laufen? Und genau, da haben wir insgesamt um die 700 Studien identifizieren können, die ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise etwas mit Wiedereingliederung, mit Menschen mit Behinderung, aber nicht nicht nur, sondern generell auch einfach mit dem Thema Kommunikation zu tun hatten, die wir dann, also 500 davon haben wir wirklich im Detail analysiert. Also wir hatten umfangreiches Kategoriensystem, haben versucht herauszufinden, was sind hier eigentlich die Merkmale, die Kommunikation kennzeichnen, und haben dann kommunikative Empfehlungen identifiziert. Um die 600 Stück in der Zahl, die teilweise direkt durch die Autoren gegeben wurden, teilweise aber auch eher indirekt waren.
Okay, ich hoffe, Sie haben es noch ein bisschen zusammengedampft. Über 600 Empfehlungen zu sprechen, wird schwierig werden, da reicht die Zeit gar nicht. Vorher eine andere Frage. Ich finde das sehr interessant, dass Sie den Begriff der evidenzbasierten Kommunikation in den Mund genommen haben. Evidenzbasierung bei uns bedeutet ja ganz klassisch, dass eine Intervention tatsächlich das tun soll oder das tut, was sie tun soll, also ihre Ziele auch erreicht, wirksam ist diesbezüglich und das als Empfehlung, Voraussetzung für die Professionals ist, diese Leistung dann eben auch im Einzelfall anzuwenden. Wie kennzeichnet sich evidenzbasierte Kommunikation? Was muss ich mir da drunter vorstellen?
Naja, eben genau so, wie Sie es beschrieben haben. Also, dass wir uns ganz klar darüber sind, was möchte ich eigentlich mit meiner Kommunikation erreichen? Also, ich muss in dem ersten Schritt natürlich Ziele festlegen der Kommunikation und darf Kommunikation auch nicht nur so als beiläufigen Prozess, zumindest nicht in einem professionellen Handlungsfeld, in dem wir uns bewegen, denken, sondern muss mir bewusst sein, dass ich mit meiner Kommunikation eben immer etwas erreiche, ob jetzt positiv oder negativ. Und dann muss ich wissen, wer ist meine Zielgruppe und wie kommuniziere ich am besten mit der Zielgruppe, um mein Ziel zu erreichen. Und evidenzbasierte Kommunikation wäre in diesem Kontext eben genau das. Ich kenne meine Zielgruppe, ich weiß ganz genau, auf welcher Stufe der beispielsweise Verhaltensänderung jemand steht, wo muss ich jemanden abholen. Ich weiß auch ganz genau, welche kommunikativen Strategien da wie wirken.
Wie relevant, wie wichtig ist denn Kommunikation als Teil der Intervention? Also was haben Sie rausgefunden? Wird es tatsächlich explizit auch betrachtet?
Also das würde ich nochmal auseinandernehmen. Also wichtig auf jeden Fall. Wir stellen immer wieder fest, dass Kommunikation ein elementarer Bestandteil ist. Also alles, was gemacht wird in der Rehabilitation, ist Kommunikation auf den unterschiedlichsten Ebenen. Was wir aber andersrum auch gesehen haben und feststellen müssen, ist, dass es nicht immer explizit als Gegenstand betrachtet wird. Also wir immer noch viel zu wenig darüber wissen, wie eigentlich kontextspezifisch, zielgruppenspezifisch in diesem speziellen Setting kommuniziert werden sollte. Also die Wirkung an sich ist noch viel zu wenig betrachtet worden.
Gibt es denn Felder, wo das schon besser betrachtet wurde? Also können wir von irgendwas lernen da an der Stelle?
Ja, also es gibt ja eine ganze Disziplin, die Kommunikationswissenschaft, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Also mein Chef beispielsweise ist Kommunikationswissenschaftler, von ihm lerne ich jeden Tag, was alles so nicht funktionieren kann, nicht funktionieren sollte oder was man so wie nicht machen sollte. Wir wissen zum Beispiel dann aus anderen Handlungsfeldern, zum Beispiel aus der Stigmaforschung, dass man bestimmte Begriffe häufig nicht in, also so nicht verwenden sollte, dass man nicht defizitorientiert kommunizieren sollte, dass man häufig mit der Kommunikation, wie wir sie gestalten, eher Abwehr und Reaktanz auslöst, als dass wir Teilhabe und Inklusion fördern.
Das ist sehr interessant und jetzt mal auf den Bezug, auf die Reha bezogen, konkret, was sind typische Probleme? Was haben Sie identifiziert?
Also typische Probleme sind, die wir identifizieren konnten, einmal fehlendes Vertrauen zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren und Vertrauen wird eben auch über Kommunikation hergestellt, sodass ja ein erster Punkt vielleicht sein könnte, transparent zu kommunizieren und explizit Vertrauensbildung als ein Ziel der Kommunikation festzulegen. Weil nur mit Vertrauen kann dann dieser gesamte Reha-Prozess funktionieren. Ein weiteres Problem ist, dass häufig Missverständnisse entstehen, weil gar nicht betrachtet wird. Also ich habe das eine Ziel der Kommunikation, ich habe wahrscheinlich auch gute Absichten, aber ich schaue am Ende gar nicht, wie ist das denn bei meinem Gegenüber angekommen? Wo ist es genau so angekommen, wie ich es eigentlich intendiert habe? Also Missverständnisse, fehlendes Vertrauen, häufig auch unbeabsichtigte, beschönigende Darstellungen, die letztendlich dann auch wieder zu einem Vertrauensverlust führen können.
Weil es dann nicht so funktioniert wie...
Genau, weil es dann eben nicht so funktioniert. Also das ist das, was ich am Anfang auch meinte mit diesem Thema Ehrlichkeit, ist in der Kommunikation natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig und eben weg von einer Defizitorientierung hin zu Kompetenzorientierung und Wertschätzung im gesamten Prozess.
Ich finde das hochinteressant, Frau Möhring, weil Sie einen Blick auf den Reha-Prozess werfen, wie wir ihn bislang meines Wissens nur selten geworfen haben. Wir schauen sehr stark auf die Interventionen, auf Therapien, auf Angebote, die wir den Menschen machen oder auch anderen Stakeholdern in dem Feld, um berufliche Wiedereingliederung zu befördern von Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen. Und wir beschäftigen uns fast gar nicht damit, wie das Ganze kommuniziert wird. Und weil wir durchaus in einigen Studien sehen konnten, dass der Wiedereingliederungsprozess, dass der Reha-Prozess, wie Sie das auch gerade erwähnt haben, weit überwiegend über Kommunikation läuft. Und der Anteil, der über Therapie läuft, vielleicht in Deutschland das ein oder andere Mal durchaus ein bisschen überschätzt wird. Einfach weil die Forschung aus dem Gebiet kommt, ist klar. Ne? Die Forschung kommt eher aus einem medizinischen oder psychologischen Bereich und die beschäftigen sich stark mit Interventionen an der Stelle.
Ja.
Aber das Ganze vielleicht auch mal soziologisch zu betrachten und zu sehen, dass so ein Prozess ein Aushandlungsprozess ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, da gibt es ja nicht nur die betroffene Person, sondern gibt es ja ganz viele Stakeholder. Und alle haben ihre eigenen Interessen, alle haben ihre eigenen Motive. Manche wissen etwas, manche wissen etwas noch nicht. Also da gibt es auch einen unterschiedlichen Wissensstand. Wie kriegt man das gelöst, Frau Möhring?
Also wenn ich jetzt schon diese hundertprozentige Lösung hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute hier nicht stehen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden. Also welche fundamentale Rolle Kommunikation hat. Mhm. Und dann ja, wie wir es jetzt versucht haben, in einem ersten Schritt zu machen, erstmal zu systematisieren, was wissen wir? Also wir haben jetzt festgestellt, wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel, beziehungsweise wir wissen eher sehr allgemein. Auch gerade, was ich gesagt habe, sind ja eher so allgemeine Prinzipien. Und was wir jetzt aber bräuchten, wäre wirklich evidenzbasierte Forschung im Feld. Also wir müssten wirklich gucken, was sind eigentlich die Kontexte, wo am meisten Kommunikation stattfindet, wo vielleicht auch am meisten schiefläuft. Also das nochmal zu systematisieren im Reha-Prozess. Mhm. Und dann auch wirklich, wir sagen immer, also der Goldstandard ist ja in der Forschung experimentelle Forschung und in der Kommunikationswissenschaft wird das auch ganz viel gemacht, dass man dann zum Beispiel kommunikative Strategien hat, die werden experimentell gegeneinander getestet, da wird dann ganz explizit geguckt, was wirkt bei wem wie, kommt wirklich das an, was ankommen sollte. Und das wäre aus unserer Sicht jetzt der nächste Schritt, zu schauen, dass man diese Art der Forschung mehr fördert. Sie haben gerade angesprochen, diese Ebene der Intervention, die ja auch nicht außer Acht zu lassen ist, aber es fängt ja schon vorher an. Wie kommuniziere ich eigentlich auch, welche Intervention jetzt für wen am geeignetsten ist? Wie mache ich Werbung dafür? Wie bringe ich die Maßnahmen an die Menschen? Das ist auch eine Art der Kommunikation. Und dann, wenn die Personen in den Maßnahmen sind, wie kommuniziere ich die Maßnahmen auch gegenüber Arbeitgebenden beispielsweise, damit da vielleicht auch ein Stück weit Stigmatisierung abgebaut werden kann.
Oder keine falsche Erwartungshaltung
entsteht. Keine falschen Erwartungshaltungen, ne? Dass man nicht die Idee hat, da kommt jetzt jemand aus dem Reha-Prozess und ist plötzlich irgendwie Superman oder so. Die Probleme sind ja nicht von jetzt auf gleich ausgelöscht. Wir müssen viel mehr Konkretes darüber wissen, was genau wie kommuniziert werden muss.
Da sind wir ja dann wirklich am Anfang. Da müsste man ja wirklich dieselben Reha-Prozesse auf eine andere Art und Weise untersuchen, meines Erachtens, nämlich ganz genau hinschauen, wie kommuniziert wird. Mhm. Und ich vermute, dass tatsächlich das sehr hemdsärmlich aktuell passiert. So wäre meine Vermutung. Also es gibt ja wirklich auch keine wirklichen Handlungsempfehlungen diesbezüglich.
Ja. Ja, das war auch unser Problem, auf das wir jetzt gestoßen sind. Wir hatten uns ein bisschen mehr auch von dieser Recherche erhofft ursprünglich. Wir haben dann aber festgestellt, dass wenn zum Beispiel der Begriff Kommunikation in irgendeiner Maßnahme oder sowas auftaucht, es gab aber nie konkrete Konzepte oder etwas Konkretes, was man etwa hätte überprüfen können, sondern dann heißt es, Kommunikation spielt hier eine wichtige Rolle. Ja, aber welche denn? Was denn genau? Wann wird denn an welcher Stelle mit wem kommuniziert? Das bleibt überwiegend offen. Wir sprechen immer von Kommunikaten oder von situativer Kommunikation. Die muss man halt erstmal verstehen und herausfinden, was da die Hauptszenarien sind, ne, wo man auch ansetzen könnte. Und wir haben damals ursprünglich angefangen, dass wir uns für diesen Vermittlungsprozess interessiert haben. Also wie vermittelnde Dienste Menschen mit Behinderung, chronischen Erkrankungen eigentlich bewerben, in Anführungsstrichen.
Anbieten, auf den Markt bringen.
Ja, ja, genau. Also wie wird vermittelt zwischen Arbeitgebenden und betroffener Person mit Behinderung? Und da haben wir eben festgestellt, dass das sehr intuitiv erfolgt und auch komplett unterschiedlich, je nachdem, mit wem man gesprochen hat. Also die eine Person macht A, die andere macht B. Die eine sagt, ich setze auf Beziehung mit den Arbeitgebenden. Die andere Person sagt, nein, es muss total strukturiert erfolgen. Ich habe hier meinen Fragenkatalog und den arbeite ich so durch. Da haben wir schon das erste Problem, weil wenn das so unterschiedlich läuft, dann haben wir natürlich auch nicht die Reichweite, die wir erzielen wollen. Und wir wissen auch da nicht, wie kommt es denn tatsächlich bei den Arbeitgebern an und könnten wir vielleicht auch noch mehr erreichen, wenn wir da entsprechend kommunizieren würden.
Mhm. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist nicht der einzige Bereich, der stark auf Erfahrungswissen beruht und wo Evidenzbasierung nicht so eine große Rolle spielt. Das sehen wir durchaus auch in anderen Bereichen. Das ist halt auch sehr schwierig, Praktiker, Praktikerinnen davon zu überzeugen, auf das eigene Vorgehen mal auch kritischer drauf zu schauen. Weil natürlich, also ich kann für mich sagen, dass ich die positiven Erfahrungen sehr gut mitnehme und wenn ich mich bestätigt fühle, aber es fällt mir schwerer, mein eigenes Handeln kritischer zu beleuchten und zu gucken, was ist nicht so gut gelaufen. Dafür braucht es dann vielleicht auch Externe, die dann da drauf schauen, die mir dann zeigen, hier, schau mal, das kann anders funktionieren.
Und das ist ja auch normal, das ist ja auch die menschliche Psyche, so ticken wir ja auch. Wir müssen ja auch eine gewisse Identität oder streben danach, eine gewisse Identität aufrechtzuerhalten. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass alles schlecht läuft. Ja, also es läuft auch vieles gut und sicherlich gibt es auch in der Praxis super gute Ansätze, aber die sind eben nicht systematisiert, nicht systematisch erfasst. Ne? Und wenn dann jemand neu ins Feld kommt, hat man nichts, worauf man irgendwie zurückgreifen kann.
Sie sagen also, es wäre eine These, Kommunikation ist ein relevanter Wirkfaktor für den Erfolg von Rehabilitations- und Wiedereingliederungsprozessen.
Ja, definitiv. Und sollte auch als eigenständiger Wirkfaktor betrachtet werden. Also, dass wir nicht nur die Interventionsebene betrachten, also die tatsächliche Maßnahme, sondern wir sprechen von professioneller Begleitkommunikation, dass man immer auch weiß, was sind eigentlich die Szenarien, wo muss kommunikative Begleitung erfolgen und wie kann man Kommunikation professionalisieren dann in den verschiedensten Kontexten.
Und wie kann man denn Kommunikation professionalisieren, Frau Möhring?
Ja, gute Frage.
Wie kann ich meine Beraterinnen, meine Berater davon überzeugen, das jetzt anders zu machen?
Ja, und da sind wir zum Beispiel dann auch an einem interessanten Punkt, diesem Change Management. Wenn ich jetzt rein theoretisch, hypothetisch gesprochen, ich habe jetzt mein perfektes Kommunikationskonzept. Ich weiß jetzt ganz genau, was in welchem Kontext wie funktioniert. Dann müssen Sie auch besonders sensibel an Ihre Mitarbeitern ran, dann kann ich das nicht einfach präsentieren und kann sagen, so hier macht man, hier setzt mal um. Das ist auch ein langer Veränderungsprozess und da müssen die Mitarbeitenden auch genau da abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Und was wir auch immer wieder feststellen, Menschen haben unterschiedliche Wertesysteme, Menschen haben unterschiedliche Dinge, die ihnen wichtig sind, stehen neuem unterschiedlich offen gegenüber und da müssen wir natürlich ansetzen. Da gibt's keine One-Fits-All-Lösung, das macht das Ganze irgendwie so komplex auch. Und vielleicht zum Teil auch unbefriedigend. Also man muss es kontextspezifisch sich anschauen, zielgruppenspezifisch und dann erstmal in die Analyse gehen.
Aber gibt es schon Studien, an denen man sich so orientieren kann, vielleicht auch im internationalen Bereich? Also können Sie mal erklären, so eine typische experimentelle Studie, wo der Wirkfaktor von Kommunikation analysiert wurde?
Ja, also es gibt experimentelle Studien. Ich meine aber noch nicht jetzt so im klassischen Reha-Bereich.
Auch nicht international.
Auch international wenig. Mhm. Aber was jetzt so klassisch sein könnte, ist, dass man sich ein bestimmtes Szenario raussucht. Also zum Beispiel die Kommunikation im Vermittlungsprozess. Ne? Also man könnte sich anschauen, welche Strategien wenden vermittelnde Dienste an, um die Arbeitgebenden von einer und der gleichen Person zu überzeugen. Und dann hat man sogenannte Stimuli. Die eine Strategie A ist der eine Stimulus, Strategie B der zweite Stimulus, Strategie 3 der dritte. Und dann schaut man, was kommt am Ende bei den Arbeitgebenden dabei rum. Ne? Da kann man dann zum Beispiel sowas erfassen wie Einladungswahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeitgeber nach dieser kommunikativen Intervention die Person zu einem Vorstellungsgespräch einladen würde oder ein Praktikum anbieten würde? Je nachdem, was der Output ist, der mich jetzt auch gerade interessiert.
Das heißt, Sie schulen die Leute unterschiedlich? Also Sie verteilen die erstmal verschiedene Gruppen? Die Professionals und dann werden die unterschiedlich geschult und müssen dann jeweils kommunizieren.
Genau, zum Beispiel könnte man das so machen, ja. Dass man dann die Leute schult, wie Sie schon sagen, genau, unterschiedliche Strategien anwenden lässt und am Ende guckt, wer hat denn die höchste, wo ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Person mit Behinderung oder mit Erkrankung eingeladen wird, die höchste.
Für mich ist das intuitiv total nachvollziehbar und ich bin als jemand, der auch Soziologie studiert hat, natürlich bei Ihnen, dass Aushandlung, Kommunikation das A und O ist von solchen Sachen. Aber wenn Sie jetzt zu mir kämen und so eine Studie bei uns beantragen würden, da wäre ich noch nicht restlos überzeugt. Jetzt brauche ich noch mal ein gutes Beispiel. Haben Sie eine experimentelle Studie, die schon mal gezeigt hat, dass bestimmte Kommunikationsstile besser sind als andere? Fällt Ihnen da was ein?
Also mir fällt jetzt aus dem Stigma-Kontext ein, dass wir da zum Beispiel festgestellt haben, dass eine eher defizitorientierte Kommunikation eben, ja, was auch ja intuitiv plausibel ist, zu einer stärkeren Stigmatisierung führt. Während dann, also da haben wir, das war die eine Kommunikationsstrategie, die andere war dann, dass wir versucht haben, eine Person möglichst ja mit ihren gesamten Kompetenzen und ganzheitlich darzustellen. Da haben wir dann ganz klar festgestellt, dass die Stigmatisierung Wahrscheinlichkeit sinkt, soziale Distanz sinkt. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel aus dem Stigma-Kontext.
Und das hat auch dazu geführt, dass die Menschen auch zufriedener waren am Arbeitsplatz? Die Menschen mit Behinderung, meine ich?
Das wäre jetzt dann der nächste Schritt. Das müsste man sich dann danach anschauen. Also das Problem ist, bei diesen experimentellen Studien kann man sich immer nur so ganz einzelne Wirkfaktoren oder ganz einzelne Dinge anschauen, die losgelöst sind. Dieses Setting, wie das dann letztendlich sich auf den Arbeitsplatz auswirkt, wie zufrieden die Personen am Arbeitsplatz sind, das wäre dann im nächsten Schritt natürlich zu überprüfen.
Aber könnte man ja gleich miterheben.
Man könnte es, genau, langfristig natürlich genau. Dann auch, ob es da wirkt, ob es da Veränderungen gibt, klar.
Ich merke, das ist sehr spannend. Und sehr interessant. Abschließend, weil wenn Sie noch mal eine zentrale Botschaft formulieren müssten, auch an die Reha-Szene, welche wäre das?
Ich glaube, meine zentrale Botschaft wäre, Wirkung ist oft wichtiger als die reine Absicht.
Das ist aber schön gesagt.
Also wir müssen halt immer darauf gucken, wir können die besten Absichten haben, aber letztendlich kommt es darauf an, wie es dann wirkt und ob die Wirkung, die ich erzielen möchte, tatsächlich auch eintritt.
Danke, danke Frau Möhring. Diese Botschaft nehme ich jetzt mal mit, weil wir kommen zu unserer Kategorie Realitätscheck.
Realitätscheck.
Was habe ich mitgenommen aus unserem Gespräch, Frau Möhring? Also erstens habe ich mitgenommen, was Sie gerade gesagt haben, auch Kommunikation kann analog einer Intervention oder kann eigentlich als Intervention angesehen werden. Und das bedeutet, dass die Messung der Wirksamkeit von Kommunikation, von Kommunikationsstilen und Methoden auf jeden Fall gemacht werden sollte und nicht intuitiv die Kommunikation erfolgen sollte. Also im Sinne von, ich weiß ja sowieso, wie es geht. Das ist also etwas, was wir in anderen Feldern auch sehen, gilt auch hier. Das war für mich der Aha-Effekt Nummer eins unseres Gesprächs. Es war kein großer Aha-Effekt, aber es ist auch eine wichtige Info. Es wird aktuell viel zu wenig betrachtet. Es läuft eher mit. Man spricht zwar über Kommunikation, es spielt eine große Rolle. Das sehen wir auch in den ganzen Modellen zur beruflichen Wiedereingliederung, dass Kommunikation, Aushandlung immer eine Rolle spielt, aber explizit als auch Forschungsfeld überhaupt nicht betrachtet wird. Da sind wir relativ blank, glaube ich. Und drittens, es funktioniert. Sie können zumindest in anderen angrenzenden Gebieten wie der Stigmaforschung zeigen, dass eine andere Form von Kommunikation auch Realität verändert und damit Erfolg produziert. Das wäre ein Ansatzpunkt für uns, Frau Möhring. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gerne, danke auch.
Aber bevor wir hier auseinandergehen, frage ich Sie direkt, haben Sie auch noch Lust auf ein Spiel?
Klar, gerne.
Fairy Tale.
Frau Möhring, erinnern Sie sich an Ihre letzte gute Tat, groß oder klein?
Meine letzte große Tat war, glaube ich, so ein bisschen das letzte Jahr, weil meine Mutter tatsächlich erkrankt ist und ich ja ihr komplettes Leben sozusagen neben meinem eigenen und meinem familiären mit übernommen habe. Also ich habe mich um ihren Hund gekümmert, um meine Schwester, die auch eine Behinderung hat, und habe ja so das System am Laufen gehalten, neben dem, was man sonst noch so tut. Ich glaube, das war meine letzte große Tat.
Wow. Eine wirklich große Tat, Frau Möhring.
Ja.
Gibt es einen Satz oder einen Spruch, der Sie immer wieder ermutigt oder trägt?
Wie sagt man das nochmal? Ich glaube, also gemeinsam sind wir stark, so nach dem Motto. Also ich bin schon sehr, also ich liebe einfach Gemeinschaft und ich habe so ein bisschen das Credo, dass man eigentlich gar nicht als Einzelkämpfer durchs Leben muss, sondern wenn man eine gute Gemeinschaft hat, dass man dann vieles schaffen kann.
Gemeinsam ist man mehr als die Summe der einzelnen Teile, so ähnlich sagt man das da auch.
Ja, so, ne? Ähnlich, genau. Ja,
ja. Ja, ja. Ja, sehr gut, vielen Dank. Welcher Moment hat Ihnen zuletzt das Gefühl gegeben, das war jetzt richtig gut?
Ich habe vor, es gibt bestimmt viele Momente, aber was mir jetzt als allererstes einfällt, ich habe vor einigen Jahren meinen ersten Projektantrag ganz alleine gestellt und ich hatte gar nicht so eine große Erwartungshaltung. Und als dieses Projekt aber dann bewilligt wurde, war ich richtig, richtig stolz. Das war so ein richtig guter Moment für mich.
Das glaube ich, das ist ein echter Erfolgsmoment. Vor allem, wenn man ja auch sozusagen noch nicht so weit ist und meint, ja, ich probiere es mal aus. Und, genau, und dann kommt da was Positives zurück. Das ist natürlich wirklich spannend. Mhm. Wirklich toll. Hat das Projekt dann auch gut funktioniert? Auch alles weiter?
Ja, wir haben das erfolgreich abgeschlossen mit den normalen Höhen und Tiefen, die man in solchen Projekten dann manchmal so hat. Aber es war auf jeden Fall ein riesengroßer Erfolg. Ja.
Wie auch übrigens unser Projekt, was wir gemeinsam gestalten durften. Also das muss ich echt sagen. Ja. Ich habe Ihren Bericht gelesen, auch sehr beeindruckend. Ja, allein die ganze Masse an Informationen.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Erfolgsmoment gewesen. Das jetzt abzuschließen, wir haben ja so viele Studien gehabt, dass wir am Ende gesagt haben, boah, dass wir das geschafft haben. In der kurzen Zeit, das war jetzt echt.
Das stimmt. Ja. Letzte Frage. Im Sinne einer Lernkultur schätzen wir neue Erfahrungen sehr. Gab es in der jüngsten Vergangenheit eine Situation, aus der Sie Neues mitnehmen konnten, wo Sie daraus lernen konnten?
Ja, ich glaube, das sind genau diese Momente, die ich gerade schon angesprochen habe. Also immer, wenn man das Gefühl hat, es ist irgendwie gerade so ein bisschen zu viel oder es geht nicht so richtig weiter, dass man da trotzdem irgendwie viel, viel gestärkt daraus hervorgeht. Ne? Ob das jetzt im beruflichen Kontext ist mit irgendwelchen riesigen Projekten, die man dann aber trotzdem irgendwie meistert oder im Privaten, man geht irgendwie gestärkt daraus hervor.
Das glaube ich übrigens auch negativ, finde ich. Also auch wenn es erstmal blöd ist, wenn einem was nicht gelingt, man ist da ja durchgegangen und man weiß dann, okay, ich bin immer noch da, genau. Ich bin immer noch ich. Ja. Und das nimmt mich jetzt ein Stück weit mit, aber das war es dann auch. Nach vorne schauen, wie sagt man so schön, schütteln und nach vorne schauen. Mhm. Und einfach vielleicht auch schon mal schauen, was lief denn nicht gut, ein bisschen konstruktiver. Und das hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen, ein bisschen aus den Fehlern auch lernen. Mhm. Ja. Danke, danke für Ihre Offenheit und Ihre tollen Antworten. Und ich habe mich sehr gefreut über unser Gespräch, Frau Möhring. Dankeschön.
Ja, danke.
Mensch, du hast recht. Freuen Sie sich auch auf die nächsten Folgen, in denen es wieder um Sie und Ihr Recht auf Rehabilitation geht. Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.